Ich hoffe, dass es uns nicht zu viel war, alle 8 Verse zu singen. Das Lied war nämlich ein Gebet. Und zu lange kann man nicht in der Gegenwart Gottes sein, nicht wahr? Und wenn es 16 gewesen wären, wenn man betet, dann ist es schön. Allerdings, man kann nicht alle Worte von Ter Stegen nachsingen. Er tendiert etwas zur Mystik. Und auch seine Lehre ist nicht immer ganz biblisch. Der letzte Vers zum Beispiel ist ein Gebet, das wir nicht zu beten brauchen. Das heißt, der ganze Vers, komm in mir wohnen. Diese Bitte ist bereits erfüllt, als wir zum Glauben an Jesus kamen. Sonst können wir sehr viel bei Ter Stegen lernen über das Gebet. Ich bitte um Entschuldigung, es wird ein bisschen Zeit dauern, bis ich hier ans Ziel komme, wo meine Notizen sind. 1. Timotheus 1, wer mitlesen möchte, mitstudieren möchte. Wir haben uns mit den ersten 4 Versen befasst und wollen heute zum 5. Vers kommen. Ich hoffe, dass in diesen kurzen Tagen, die wir hier schon erlebt haben, die Grüße der Heiligen Schrift uns wichtiger geworden sind. Vers 5, das Ziel der Anweisung. Dieses Ziel ist gleichzeitig auch das Ziel des Gesetzes gewesen, in einem gewissen Sinne, im beschränkten Maße. Aber es geht hier um das Evangelium. Um die Verkündigung des Evangeliums, durch welches Gottes Reich hier auf der Erde gebaut wird. Und dieses Ziel ist das Ziel der Arbeit des Paulus und das Ziel der Arbeit des Timotheus in Ephesus. Er will nun sprechen über das Ziel des Auftrages, der Timotheus anvertraut wurde, als er ihn in Ephesus zurückließ, um weiterzuziehen nach Makedonien. Wir lesen uns die Verse 5 bis 11. Aber das Ziel der Anweisung, die Paulus ihm aufgetragen hat, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, von welchen Dingen etliche, da sie das Ziel verfehlten, weggewendet wurden zu gehaltlosem Wortemachen, wollen Gesetzeslehrer sein und begreifen weder, was sie sagen, noch das, worüber sie so sichere Behauptungen machen. Klingt das aktuell? Aber wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht. Dieses wissend. Dass für einen Gerechten ein Gesetz, wie zum Beispiel das des Mose, nicht eingeführt ist, nicht gegeben wurde. Für Gesetzlose aber und Ungebändigte, Ehrfurchtslose und Sünder, Unheilige und Verkehrte und solche, denen nichts heilig ist, Vaterschläger und Mutterschläger, Mörder, solche, die sich der außerehelichen Geschlechtsverbindung hingeben, Homosexuelle, solche, die Menschen in Knechtschaft führen, Lügner, Meineidige und das, das sonst der gesunden Lehre zuwider ist, nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit der ich betraut worden bin. Sehr ernste Worte, sehr hilfreiche Worte für jeden Verkündiger, für jeden Christen. Einige Fragen. Die erste, wie kennzeichnet Paulus das Ziel im Auftrage des Timotheus? Das Ziel der Anweisung, das heißt des Auftrages, ist Liebe. Hören wir da einmal zuerst auf. Wir erinnern uns, dass es bei der Anweisung um den ganzen apostolischen Auftrag am Evangelium geht. Das Ziel aller Tätigkeit in diesem Rahmen, aller Reichgottesarbeit, ist die Liebe. Dieses Anliegen ist eigentlich nicht neu. Es ist eines, das das Alte Testament bereits kennt. Um die Liebe zu Gott ging es ja beim Essverbot im Garten Eden, ob sie wirklich bei ihm bleiben würden. Das ist Liebe. Um die Liebe ging es in erster Linie in den 10 Geboten. Wir merken uns zum Beispiel die Zusammenfassung der 10 Gebote in 5. Mose Kapitel 6. Ich lese dort die Verse 1 bis 5. Und diese sind das Gebot, die Satzungen und die Rechte, die Jahwe, euer Gott, euch zu lehren, Gebot euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Lande, dahin ihr zieht, es einzunehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Wir merken uns, dass Furcht und Liebe in der Schrift beieinander liegen. Die wahre Liebe fürchtet Gott und die wahre Gottesfurcht liebt ihn. Und haltest alle seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir gebiete. Du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes. Alle Tage deines Lebens. Und damit deine Tage verlängert werden. Und du sollst hören, Israel, und behalten, damit du es tust. Liebe ist tun. Ich spreche von Liebe, weil es darauf jetzt hinauskommen wird. Ich nehme das vorweg. Damit es dir wohlgehe und du sehr vermehrt werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir ein Land verheißen hat, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, Jahwe, der ewig Seiende, unser Gott, ist als Jahwe einer. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist das erste Gebot und somit auch die Zusammenfassung aller 10, und somit wiederum die Zusammenfassung alles dessen, das nach 2. Mose 20 folgt, das auf dieses Kapitel folgt. Denn ab Kapitel 21 haben wir die Ausführungen Gottes über die 10 Gebote. Wie sieht es in Israel aus, wenn diese 10 eingehalten werden? Also, die Liebe zu Gott als Hauptauftrag ist hier in unserem Text in 1. Timotheus 1 nicht neu. Es ist der alte Auftrag, den Gott schon Israel gab und der eigentlich vom Garten Eden her rührt. Die Anweisung an Timotheus war auch eine, die im Wesen Gottes verankert war. Gott hätte gar nichts sagen müssen. Wenn er den Menschen in seinem Bilde geschaffen hatte, dann lag es in diesem Gebildetsein, weil das Wesen Gottes die Liebe ist, dass er seinen Gott liebe. Der Gott, der Liebe ist und zugleich vollkommen heilig, forderte dieselben Eigenschaften von den Seinen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wir haben so zu sein, wie Gott ist, weil wir so sind, wie er ist. Andererseits, wenn es etwas Altes ist, ist es jedoch in einem gewissen Sinne etwas Neues. Johannes spricht in 1. Johannes 2 von einem neuen Gebot. Das Anliegen der Liebe befindet sich in einer neuen Form. Es ist neu aufgelegt und in diesem Sinne neu. Die neue Form ist die gute Botschaft der Gnade. Und diese ist etwas anders als die Botschaft des Gesetzes. Die Botschaft des Gesetzes sagte, du sollst. Und Paulus eröffnet in Römer Kapitel 10, die Botschaft der Gnade, die Botschaft des Christus, ist die, Gott hat getan und er gibt. Er legt die Botschaft in unseren Mund, die Botschaft des Glaubens. Es befindet sich zudem an einem neuen Ort, dem Herzen des Menschen. Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Übrigens, wenn Sie mal gelegentlich Römer 5, Vers 5 aufschlagen, testen Sie, ob Sie eine gute Übersetzung haben. An der Stelle. Denn es steht dort im dritten Fall, nicht im vierten Fall. Und bekanntlich, wenn wir noch unsere Grammatik von der Schule behalten haben, macht es etwas einen Unterschied, ob wir den Wen-Fall haben oder den Wem-Fall. In unseren Herzen ist die Liebe Gottes ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Vergangenheitsform. Weil der Geist uns gegeben wurde und dieser Geist Gott ist und Gott Liebe ist, konnte die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen werden, als der Geist gekommen war. Das heißt, wir bekommen den Geist. Gott nimmt in uns Wohnung. Und wann er in uns Wohnung aufnimmt, breitet er sich mit seinem ganzen Wesen in uns aus. Das ist Ausguss der Liebe Gottes. Natürlich wird sie in unsere Herzen ausgegossen, weil der Heilige Geist uns gegeben wird und die Schrift spricht von einem Ausgießen des Geistes. Aber Paulus scheint hier zu betonen, es liegt in der Person des Geistes und dieser ist das Geheimnis. Das heißt, Gott selbst nimmt in uns Wohnung auf. Oder vergleichen wir 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi. Und dieser Westfall, Christi, der Genitiv, beinhaltet eigentlich zweierlei. Die Liebe Christi drängt uns, beides, seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Beides ist in diesem Westfall enthalten. Die Liebe des Christus treibt uns, engt uns ein und treibt uns nach vorn. So ist die Liebe Gottes in unserem Innern eine Triebfeder in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Dienst für Gott. So dann geht es um ein Ziel, das in zwei Richtungen liegt. Wie im alten Bund, so auch im neuen. Es geht um eine Liebe zu Gott und auch zum Menschen. Johannes macht uns darauf aufmerksam, dass das eine nicht ohne das andere da sein kann. Wer Gott liebt, der liebt die Brüder. Wer die Brüder liebt, der liebt Gott. Die zwei gehen zusammen. Die können nicht getrennt werden. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist ganz neutestamentliches Evangelium. Endlich geht es um ein zentral wichtiges Ziel. Zentral wichtig. Die Liebe ist nicht nur noch ein Thema für den Christen, sondern mit der Liebe ist das Hauptthema angesprochen. Ich will uns einige Verse zeigen. Jakobus 1, Vers 12. Ein seliger Mann. Jakobus spricht die Männer an. Die finden es schwerer zu lieben. Die müssen geradezu aufgefordert werden zu lieben. Ein seliger Mann, das heißt ein froher Mann. Ein Mann, der ein Recht hat, sich zu freuen. Das ist der Sinn von selig sein. Ein seliger Mann, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt. Was heißt Ausdauer bewahren? Durch die Versuchungen des Lebens sich nicht von Jesus abbringen lassen. Ihm treu bleiben. Die Liebe zu ihm wahren. Nicht untreu werden. Ein seliger Mann, der in der Versuchung grundsätzlich Ausdauer bewahrt. Warum? Es kommt die Begründung. Ein starkes Begründungswort, weil im Grundtext. Weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens bekommen wird. Die Krone des Lebens ist das Leben. Der Westfall hier ist Identität. Das Leben ist die Krone. Dieses Leben wird er als Krönung bekommen, nachdem er sich hier in dieser Welt der Versuchung bewährt hat. Warum ist er ein Seliger? Weil er an jenem Tag, warum darf er sich hier schon freuen? Weil er, wenn er sich hier bewährt, an jenem Tage gekrönt werden wird mit Leben, mit ewigem Leben. Mit anderen Worten, es kommt auf die ewige Seligkeit an. Die ist auf dem Spiel. Er wird die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Das heißt, es geht in jeder Versuchung um die Liebe zu Jesus. Die Frage ist, werde ich ihn weiterhin lieben? Oder werde ich von ihm lassen und die Ewigkeit aufs Spiel setzen? 2. Timotheus 4, Vers 8. Hinfort liegt die Krone der Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt, aber die Schrift spricht davon, dass eines Tages eine Gerechtigkeit als Siegel, als endgültige Krone uns verliehen wird. Die Zeit der Bewährung wird vorbei sein und die Krönung kommt. Und diese Krone heißt Gerechtigkeit. Wir werden Gerechtigkeit bekommen in einem etwas anderen Sinne, im Sinne der Vollendung. Die liegt für mich bereit, sagt Paulus, die der Herr mir an jenem Tage zuerkennen wird, der gerechte Richter. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben, wann sie dort ankommen und immer noch ihn lieben und deshalb auch seine Erscheinung, werden auch sie dieses Siegel der Gerechtigkeit bekommen. Nun, da könnte man die Parallelstellen in der Offenbarung lesen, worauf wir jetzt verzichten. Noch eine Stelle oder zwei Stellen, Epheser 6. Epheser 6, Vers 24. Die Gnade sei mit allen. Allen, die unseren Herrn lieben. Und wer ist unser Herr? Jesus Christus. Im Text steht Herr in einer betonten Stellung. Es heißt nicht Herr Jesus Christus, der volle Name, wie eine Kette, wie wir oft lesen, sondern in diesem Fall, wie auch sonst wo immer wieder, wird Herr von dem Namen Jesus Christus getrennt und in eine besondere Stellung der Betonung gesetzt. Das heißt, wir könnten so lesen, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn, Doppelpunkt, Jesus Christus, lieben. Oder die unseren Herrn lieben, nämlich Jesus Christus. Es kommt darauf an, dass wir Jesus Christus lieben, nicht nur als unseren Retter, sondern als unseren Herrn. Denn darin liegt das Geheimnis der Rettung, dass wir unsere Auflehnung aufgegeben haben. Und die Bewahrung der Rettung liegt ebenfalls darin.
Das kommt bei Herr und Meister vor.
Ja.
Herr und Meister.
Ja. Im Deutschen können wir das sehr gut so sagen. Mit unverderblicher Liebe, mit einer Liebe, die nicht zu überwinden ist, die nicht verdirbt, die nicht faul wird, die nicht verkümmert. Die Liebe soll intakt bleiben, soll sich bewähren. Die Gnade sei mit allen, die echte Christen sind. Das ist, was er sagt. Und echte Christen sind die, die Jesus Christus als Herrn mit unverderblicher Liebe lieben. Es geht hier um echte Christen. 1. Korinther 16, Vers 22. Wieder Ende eines Briefes. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, hier wieder im letzten Sinne, überhaupt nicht liebt, wenn diese Liebe nicht ausgegossen wurde in seinem Herzen, wenn er nicht einer ist, der als ein Christusliebender zu kennzeichnen ist, sei er verflucht. Von wem? Nicht von Paulus. Der kann niemanden fluchen. Er weiß, dass es auf die ewige Seligkeit ankommt. Und was ist das Gegenteil? Der Fluch. Fluch ist die Ansage des Todes. Ganz einfach. Der ewige Tod bleibt ihm übrig. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, sei er verflucht. Das ist ein ernstes Wort am Schluss dieses Briefes, in welchem er so schwer kämpft mit den Gründern, ringt um ihre Treue. Er kann sie aufrufen und sagen, prüft euch. Man hört fast eine Frustration in diesen Worten. Seid ihr wirklich Christen? So wie ihr euch verhält? So wie ich höre, dass ihr Sünde toleriert in eurer Mitte? Davon ist nicht einmal in der Welt die Rede, Kapitel 5. Habe ich es und bei euch, um echte Gemeinde Jesu zu tun? Seid ihr Kinder Gottes? Prüft euch selbst doch einmal. Wo steht ihr eigentlich? Und jetzt diese Erinnerung, dieses Unterstreichen. Wenn jemand, falls das bei euch sein sollte, ich möchte das nicht annehmen, das will er nicht, aber er weiß, es könnte der Fall sein, dass zwischendurch solche sind, die nicht wirklich wiedergeboren sein wären. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, sei er verflucht oder ist er verflucht. Jetzt verstehen wir auch, warum die Liebe das Ziel aller Arbeit am Evangelium ist. Denn es geht um nichts anderes als um die Rettung selbst und um den Ausweis der Rettung. Es geht darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Welcher Art ist nun diese Liebe, die das Ziel des christlichen Auftrages ist? Der Apostel beschreibt uns dieses Ziel etwas näher, damit wir genauer wissen, um was es geht. Wir dürfen uns den Ausweis etwas näher ansehen. Vers 5. Das Ziel der Anweisung, das heißt des Auftrages am Evangelium, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Was bedeuten diese Beschreibungen im Einzelnen? Schön, dass wir uns Zeit genommen haben, einmal ganz in Ruhe über diese Gedanken nachzudenken, nicht? Wenn Sie zu Hause wären, müssten Sie vielleicht schnell weitermachen. Aber jetzt haben Sie sich Zeit genommen und jetzt sitzen wir einfach da mal und nehmen uns wirklich Zeit, um zu überlegen. Wir müssen nicht weiterlesen, wir müssen nicht zu Vers 6 kommen, wir müssen nicht den ganzen Brief hinter uns kriegen. Wir bleiben jetzt einmal stehen bei Vers 5 und fragen uns, was heißt das, mit reinem Herzen Gott zu lieben? Was heißt es, mit gutem Gewissen ihn zu lieben? Was heißt es, mit ungeheucheltem Herzen ihn zu lieben? Liebe aus reinem Herzen. Nun, wenn wir das wissen wollen, was das heißt, dann müssen wir auch wissen, was Herz ist. Man erlebt immer wieder, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Ein lieber Freund von mir, ein Verwandter, mit dem ich auch zusammen am Evangelium gedient habe, pflegte zu sagen, das Wort Gottes muss aus dem Kopf ins Herz 18 Zentimeter tiefer gelangen. Nun, das hört sich schön an, aber das ist Deutsch, nicht Griechisch. Das heißt, das ist menschlich gedacht, nicht biblisch. Wenn ich sage Griechisch, nicht in diesem Fall nationalgriechisch oder philosophisch griechisch, sondern biblisch griechisch, weil der Text in Griechisch verfasst war. Und dort steht das Wort Herz, aber es bedeutet etwas anderes als Herz in unserem Denken oder in unserem Empfinden, in unserem Sprachbereich bedeutet. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass gewisse Vokabeln, die einen familiären Klang haben, einen bekannten Klang haben, nicht inhaltlich, notwendigerweise dasselbe bedeuten. Deshalb ist Bibelstudium so wichtig und eine Konkordanz kann uns hier helfen. Zum Beispiel kann man einmal das Wort Herz aufschlagen in der Konkordanz und alle Stellen lesen, wo dieses Wort vorkommt. Es dürfte eine längere Liste sein, aber es lohnt sich. Um einmal mitzukriegen, was heißt denn Herz? Lassen Sie mich zusammenfassen. Der Mensch besteht aus einem inneren und einem äußeren Menschen, sagt die Bibel. Jesus spricht von einem inneren, dieser Mensch sei es, auf den es ankomme, nicht auf den äußeren, den man waschen könnte, pflegen könnte und so weiter, den die Menschen sehen würden, sondern es käme auf das Herz an, auf den inneren Menschen, das Innere des Menschen. Paulus spricht von einem inneren und einem äußeren Menschen. Das Herz, unser leibliches Herz, ist das sichtbar, das wichtigste, aber unsichtbare Organ des Körpers. Aber der Körper ist nicht der ganze Mensch. Beim ganzen Menschen ist das wichtigste Organ ebenfalls unsichtbar. Es ist das Innerste dieses Menschen, die Persönlichkeit schlechthin, die alles beinhaltet, das mit einer Persönlichkeit zu tun hat. Und wenn Sie die bekannte Liste gebrauchen wollen, Selbstbewusstsein, Empfindung, Entscheidungsfähigkeit, Denkfähigkeit, gut, die sind in diesem Bereich enthalten, im inneren Menschen. Alles, was zu einer Person gehört. Eine Person muss ja keinen Leib haben. Jakobus sagt, dieser innere Mensch kann vom Äußeren getrennt werden und Jesus erzählt, dass er in der Ewigkeit immer noch als Person funktionsfähig ist. Also wir haben einen inneren Menschen und den äußeren und dieser innere kann Herz heißen. Herz kann auch etwas Spezifisches sein, aber im Allgemeinen ist es der innere Mensch. Und wenn Paulus von reinem Herzen spricht, dann spricht er einfach von einem inneren Menschen, der gereinigt ist. Was ist ein reines Herz? Ein von Schuld gereinigt ist, weil wir auf die Welt kommen als Sünder. Wir haben sie geerbt von unseren Voreltern. Aber dieses Herz kann gereinigt werden. Nicht wird die Sünde weggenommen, das heißt die Erbsünde als solche, Paulus weiß das, aber unsere Schuld kann beglichen werden. Das Alte Testament spricht an dieser Stelle von beschnitten werden. Das heißt, etwas ist weggetan, nämlich unsere Schuld. David bittet in Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und wenn wir hier die bekanntliche Parallele haben, beim Und, in dem Psalmen kommt das oft zum Ausdruck, es wird dann wiederholt mittels eines Und, dieses bedeutet aber im Deutschen, das heißt. Und ich nehme an, dass David in diesem Sinne gesprochen hat. Wir könnten also übersetzen, schaffe in mir Gott ein reines Herz, das heißt, gib mir einen neuen gewissen Geist. Und das würde neutestamentlich sein. Herz und Geist sind zwei Namen für den inneren Menschen. Er hat sich schwer verschuldet. An mehreren Stellen. Deshalb bittet er anschließend auch, dass alle seine Missetaten vergeben werden. Wurde diese Bitte erfüllt? Hat David ein reines Herz bekommen, einen neuen gewissen Geist? Das ist ein Thema für sich. In einem provisorischen Sinne ja, nach Psalm 32, wohl dem, dessen Sünden vergeben sind. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir das nicht im neutestamentlichen Sinne auffassen, denn Paulus macht uns darauf aufmerksam, dass die Schuld des Alten Testamentes geduldet wurde. Sie wurde nicht weggenommen. Sie konnte nicht weggenommen werden. Opferblut reichte nicht aus. Ein Ochse ist kein Mensch, ein Schaf ist kein Mensch. Der Mensch starb nicht. Und wenn er als Verbrecher starb, dann ging er verloren. Seine Sünde wurde nicht beglichen. Und der Hebräerschreiber macht aufmerksam in Kapitel 10, wenn die Sünde weggenommen worden wäre, mit dem wiederholten Opfer, dann hätte man nicht mehr nötig gehabt zu opfern. Und dann wäre auch das Gewissen gereinigt gewesen. Und dass das Gewissen nicht gereinigt wurde, wird dadurch deutlich, sagt der Schreiber, dass immer wieder geopfert werden musste. Das heißt, wir haben dort nach Römer 3 eine vorläufige Vergebung, über die man sich wirklich freuen darf. Wirklich freuen darf. Warum? Weil das Opfer für diese Schuld, zum Beispiel Davids, absolut sicher war. Es würde kommen. Und der Wert davon konnte ihm jetzt gleichsam gut geschrieben werden, obwohl die Sünde noch nicht weggenommen war. Es wurde ihm gleichsam gut geschrieben. Und als er starb, ging er zum Herrn. Hebräer Kapitel 11. Wir werden zusammen eines Tages sein. Zusammen, sagt er. Der eine nicht ohne den anderen. Eine große Schar, alle durch dasselbe Blut erlöst. Aber die Möglichkeit eines wirklich neuen Herzens und eines neuen Geistes, der Wiedergeburt, bleibt während der alttestamentlichen Zeit nach Ezekiel 36 eine Verheißung. Und das ist, was geschieht am Pfingsttag. Dann kommt der Geist und mit dem Geist das Leben, wie Gott durch Ezekiel verheißen hatte. Ich werde euch ein neues Herz geben, indem ich euch einen neuen Geist gebe, meinen Geist. Also, in einem gewissen Sinne wird das Gebet von David erfüllt, indem er sich freuen darf. In einem gewissen Sinne wird seine Sünde vergeben, im Glauben an das kommende Opfer. Aber der Hebräerschreiber sagt uns, letztendlich erlebt er nicht das, was wir erleben, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus. Wir sollten das zu schätzen wissen, dass wir jetzt im Himmlischen, an dieser Stelle im Himmlischen sitzen dürfen mit Christus. Das ist etwas Neues im Raum des Evangeliums. Also, ein reines Herz ist ein von Schuld gereinigtes, ein Herz, das Gott selbst auf den Glauben an die Kreuzesbotschaft hin gereinigt hat. Jesus gibt einmal die Zusage, selige, die im Herzen oder was das Herz betrifft, rein sind, weil sie Gott sehen werden. Aha, jetzt kommen wir ein Stück weiter. Was ist ein reines Herz? Die Voraussetzung dafür, dass wir Gott sehen werden. Es handelt sich offenbar um die Wiedergeburt, um das neue Herz, das er hier schon verheißt. Aber es kommt erst, wenn er sterben wird und dann auferstehen wird und gen Himmel fahren wird und den Heiligen Geist schicken wird. Petrus sagt bei der Zusammenkunft der Apostel und Ältesten und Brüder in der Apostelgeschichte 15 in den Versen 8 und 9, und Gott, der Herzenskenner, legte für sie Zeugnis ab und gab ihnen den Heiligen Geist, so wie auch uns. Er berichtet in Jerusalem über das, was in Caesarea im Hause des Cornelius stattgefunden hatte. Er erzählt, was dort geschah, um jetzt den Judaisten klarzumachen, dass man nicht das Gesetz ganz wie in früherer Zeit einhalten müsste, um jetzt fromm zu sein, um gerecht vor Gott zu sein. Das hätte Jesus schon alles gemacht. Und zwar praktisch käme das durch den Heiligen Geist, der auf den Glauben hingeschenkt werde. Gott, der Herzenskenner, legte für sie Zeugnis ab. Das heißt, er gab ihnen den Heiligen Geist als Zeugnis dafür, dass sie an ihn geglaubt hatten. Denn während Petrus sprach, glauben sie und tun sie Buße. Das kann man. Man hört die Botschaft und man reagiert darauf in Reue und Glauben und kann auf dem Stuhl oder in der Bank gerettet werden und dort den Heiligen Geist bekommen. So war es im Haus des Cornelius gewesen. Das geschah so deutlich in jenem Fall, dass die Menschen überführt werden mussten, denn es war nötig in jener Zeit. Heute ist das nicht mehr nötig, weil wir die Schrift haben, die uns das erzählt. Aber damals war das so eindeutig, dass der Heilige Geist gekommen war. Und wenn der Heilige Geist gekommen war, dann hatten sie geglaubt und dann hatten sie Buße getan, was auch dort geschrieben steht. Man lese die Kapitel 10 und 11. In Kapitel 10 das Ereignis, in Kapitel 11 Petrus, der Bericht des Petrus, wenn er sich zu rechtfertigen hat in Jerusalem in der Gemeinde. Hier erzählt er noch einmal, er gab ihnen den Heiligen Geist, so wie auch uns, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Es waren ja Heiden. Wir sind Juden. Und er sagt, Gott machte in diesem Fall keinen Unterschied, sondern er reinigte ihre Herzen auf den Glauben hin. Das heißt, mit dem Kommen des Heiligen Geistes wird das Herz rein, wirklich rein. Man wird gerettet. Und das ist das Ziel der Anweisung. Das heißt, wenn wir angewiesen werden, wie wir das Evangelium zu verkünden haben. Es soll darauf hinzielen, dass Menschen sich bekehren, Buße tun, glauben, den Heiligen Geist bekommen, ein reines Herz bekommen und eines Tages Gott schauen können. Das ist das Ziel des Evangeliums. Das Ziel der Anweisung. Paulus richtet Timotheus hier ganz scharf aus auf das Eigentliche. Verliere dich nicht im Nebensächlichen. Ein reines Herz ist ein gottgeweihtes, eines, in dem er wirklich thront, wo nichts anderes Raum hat. Das sollte das Herz eines Christen sein. Dafür ist er Christ, dass er Jesus auf den Thron gesetzt hat in seinem Leben. Und was ist jetzt Liebe aus reinem Herzen, nachdem wir uns mit dem Herzen und mit der Reinheit des Herzens befasst haben? Liebe aus reinem Herzen ist einmal reine Liebe. Epheser 6, Vers 24 noch einmal. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieben, die unseren Herrn lieben, Jesus Christus, mit unverderblicher Liebe. Amen, fügt er hinzu, das heißt, so ist es, so sei es. Unterstrichen, reine Liebe zum Herrn Jesus. Liebe aus reinem Herzen ist eine Liebe, die von Gott kommt, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen. 2. Korinther 5 noch einmal, die Liebe Christi drängt uns, sie kommt von ihm. Liebe von ganzem Herzen ist Liebe von reinem Herzen. Liebe von ganzem Herzen, weil nichts mehr zwischen dem Betreffenden und seinem Gott liegt. Wenn das Herz rein ist, was sollte die Liebe noch hindern? So können wir sprechen von Liebe von ganzem Herzen. Keine Ecke ist da, die nicht gefüllt wäre von dieser Liebe. Nichts mehr steht zwischen uns und Gott. Alle Interessen des Herzens sind auf ihn ausgerichtet. Ich bin der Überzeugung, wenn jemand zu Jesus Christus kommt, füllt Gott ihn. So wie in Jerusalem, als der Heilige Geist kam, zum ersten Mal zu den Jüngern. Er füllte sie. Erst später scheint es, dass wir den Heiligen Geist hier und da verdrängen. Beziehungsweise wird offenbar, dass er noch mehr Raum gewinnen möchte. Aber so wie wir uns ihm geben, so füllt er uns. Das heißt, wir lieben ihn von ganzem Herzen. Das ist die erste Liebe. Und wir merken von Offenbarung 2, dass diese bewahrt bleiben muss, nicht wahr? Die möchte bewahrt bleiben. Auch daraufhin zielt diese Anweisung. Liebe aus gutem Gewissen. Und was ist Gewissen? Das ist das deutsche Wort. Etwas genauer übersetzt vom Griechischen wäre es Mitwissen, aber wir können das deutsche Wort Gewissen gebrauchen. Aber Mitwissen macht schon etwas deutlich. Es ist ein Wissen, das uns mitgegeben wurde in die Wiege. Ein Wissen um Gut und Böse. Ein Wissen, das uns gleichsam wie ein Richter, wie eine Person gegenübersteht und uns zur Rechenschaft zieht. Dieses Gewissen kann in einem Christen verletzt werden. Es kann sein, dass man es nicht befolgt. Wenn man ein gutes Gewissen hat, ist man treu gewesen in den Aufträgen Gottes. Paulus sagt einmal, ich habe ein gutes Gewissen als Apostel, als Verkündiger. Er ist treu gewesen, er ist nicht ungehorsam gewesen, er hat nicht versäumt, das Wort Gottes in aller Treue weiterzugeben. Und was ist ein gutes Gewissen? Ein unverletztes, ein wiederhergestelltes, wenn es verletzt wurde. Ein gutes Gewissen ist ein wohlfunktionierendes, ein sensibles Gewissen. Ein Gewissen vom Wort Gottes geprägt. Wir haben heute sehr viele Christen, die nicht ein gutes Gewissen haben. Sie würden nicht sagen, dass sie ein schlechtes hätten. Aber wir merken, es ist nicht gut, es funktioniert nicht gut. Wenn wir von einem schlechten Gewissen sprechen, dann denken wir daran, dass man bewusst ein Bewusstsein von Schuld hat. Das muss man nicht haben. Ein nicht gutes Gewissen ist ein Gewissen, das nicht meldet, wo es melden sollte. Einmal, weil man sich daran gewöhnt hat, an irgendeiner Stelle ungehorsam zu sein. Zum anderen, weil es schlecht informiert ist. Denn das Gewissen muss immer wieder informiert werden. Es genügt nicht die Anlage, die wir mitbekommen haben. Sie ist gut, aber sie muss verstärkt werden mit der Auskunft des Wortes Gottes. Deshalb ist es wichtig, Kindern das Wort Gottes zu geben. Von früh auf, bevor sie sprechen können, Wort Gottes. Damit das Gewissen sensibel wird und informiert ist und richtig informiert. Und nicht an falscher Stelle man ein schlechtes Gewissen bekommt. Ein gutes Gewissen ist so dann ein sich bewährtes, ein bewährt habendes Gewissen. Ein Gewissen, das sich bewährt hat. Das heißt, über längere Zeit gut gewesen ist. Der Ausleger Zantop hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff des Gewissens in der Schrift gern in Verbindung mit einem guten Wandel steht. Es geht nicht nur um ein momentan gutes Gewissen, sondern um eine Strecke, in der man treu gewesen ist. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir im Moment ein gereinigtes Gewissen haben, sondern dass dieses über längere Zeit hinweg gereinigt bleibt. Zantop sagt zu 1. Timotheus 1, Vers 5, zu unserem Text, es ist zunächst die vom Heiligen Geist gewirkte Gewissheit der Versöhnung mit Gott aufgrund des Opfertodes Jesu Christi, nach Hebräer 10, Vers 19 und weiter. Dann gehört jedoch zu einem guten Gewissen als ebenfalls notwendige Bedingung das Zeugnis des Heiligen Geistes aufgrund eines guten Wandels im Gehorsam gegen das Wort und den Geist Gottes. Und die Stellen, die er angibt, sind drei. Apostelgeschichte 23, Vers 1. Hebräer 13, Vers 8 und 1. Petrus 3, Vers 16. Ein gutes Gewissen wäre ein Wissen um einen guten Wandel, ein Wissen, das hierin vom Heiligen Geist bestätigt ist. Und was ist Liebe aus gutem Gewissen? Eine Liebe, die rein ist, eine reine Liebe und eine, die ungehindert und unbefangen Gott und Mensch ins Angesicht schauen kann. Daraufhin zielt die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, besonders ein Wort an die Brüder, die das Wort ergreifen, wir werden auch immer wieder Leuten ins Gewissen zu reden haben. An dieser Stelle sind wir heute ganz besonders gefordert. Es ist uns nicht verboten, in den westlichen Ländern von Gott zu sprechen. Es wird uns verboten, von Sünde zu sprechen. Aber das ist der Test. Daran wird klar werden, ob wir wirklich dem Herrn die Treue halten wollen. Die Tendenz ist, hier auszuweichen. Und immer noch, und es ist dieselbe Versuchung, die man im Osten hatte unter dem Atheismus, sich so zu bewegen, dass man zwischendurch unbemerkt noch hindurchkommt und nicht klare Stellung zu beziehen. Luther sagt einmal, im Kampf kommt es darauf an, dass wir gerade an der Stelle, wo wir jetzt gefordert sind, dort unseren Mann stehen. Nicht an einer anderen Stelle kämpfen, sondern gerade dort, wo der Kampf uns begegnet. Viele Christen möchten dann schnell an einer anderen Stelle, wo es etwas leichter ist, kämpfen. Ja? Denn die Front ist ja überall. Ja? Aber wir können nicht wählen. Also, heute liegt der Kampf für Jesus im Bereich der Ethik. Nicht so sehr im Bereich der Dogmatik, obwohl die hinter der Ethik steht und stärker gefordert ist, als wir meinen. Aber zentral oder vordergründig ist es im Bereich von Gut und Böse. Und dort müssen wir sagen, homosexuelle Sünde ist Sünde. Und wir müssen bereit sein, ins Gefängnis zu gehen. Echte Liebe ist Liebe von ungeheucheltem Glauben, dass die Anweisung zielt auf Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Liebe kommt aus dem Glauben. Glauben und Liebe sind die Zentraleigenschaften eines Christen. Der Glaube ist der Schlüssel zu einer rechten Beziehung mit Gott. Die Liebe ist der Inhalt. Der Glaube ist der Schlüssel, so kommen wir in eine Beziehung zu Gott und so bleiben wir in der Beziehung zu Gott. Er ist der Schlüssel am Anfang und immer. Aber die Liebe ist die Folge, die Liebe ist das Eigentliche, die Liebe ist die Beziehung, zu der der Glaube führt. Liebe kommt also, wird getragen vom Glauben. Echte Liebe kommt aus echtem Vertrauen. Bei den Griechen war der, der in einem Schauspiel eine Rolle innehatte, als Heuchler bezeichnet. Denken wir jetzt nicht an das deutsche Wort Heuchler, das heißt, so wie wir es gebrauchen, Heuchler im nüchternen Sinne. Jemand, der eine Rolle übernimmt, die er nicht eigentlich hat. Das heißt, er ist jetzt ein anderer. Und das ist das Wesen eines Heuchlers. Er stellt etwas dar, das er im Inneren eigentlich nicht ist. Er ist ein Schauspieler. Ja. Er spielt. Ja. Aber damals, natürlich der eigentliche Schauspieler, der tut das ehrlich. Ja. Ja, das ist seine Rolle. Aber eben als solche war er bekannt als Heuchler. Und ich nehme an, das war nicht im negativen Sinne. Es war einfach das Wort für einen Schauspieler. Ja. Aber wir sollten wissen, dass es möglich ist, einen Glauben als Schauspieler hinzustellen. Und es handelt sich hier um einen Glauben offensichtlich, der irgendwie zu erkennen ist. Nicht nur einen, den wir verstecken können in unserem Innern, verbergen könnten. Natürlich ist Glauben etwas, das wir im Innern vollziehen. Aber es handelt sich hier um einen Glauben, der zu sehen ist, der nicht geheuchelt wird. Wir tun nicht als ob, mit anderen Worten, mit unseren Worten, sollten wir unser Vertrauen zu Jesus Christus kundgeben. Römer Kapitel 10, 9 und 10. Mit dem Glauben bekennt man, mit dem Munde bekennt man, ja? Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man diesen Glauben. Liebe kommt aus echtem Vertrauen, aus einem Vertrauen, das nicht, das wirklich echt ist und nicht nur geschauspielt ist. Nun ist ein gespielter Glaube nicht nur ein innerer, den man sieht, wie schon gesagt, es handelt sich also auch hier um etwas über eine gewisse Zeit von anderen Feststellbares. Einen vertrauenden Glauben, der sich als solcher unter Beweis gestellt hat, der sich bewährt hat. Das heißt, Paulus ist darauf aus, dass Christen in Ephesus lernen, standhafte Christen zu werden. Die Verkündigung soll darauf hinzielen, dass Menschen zum Glauben kommen, aber dass sie wirklich als standfeste Christen sich bewähren. Eine Liebe aus einem solchen ungeheuchelten Glauben ist eine erkenntlich vertrauende und eine hoffende Liebe. Die Anweisung des Paulus an Timotheus: Verkünde du die Botschaft so, dass auch die Lehrenden in Ephesus, sage es den Lehrenden dort, wer immer dort das Wort ergreift, sage ihnen, dass sie das Wort Gottes so ausrichten sollen, dass die Menschen lernen zu lieben aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheuchelndem Glauben. Und das ist weitergesagt worden und wiederum weitergesagt worden durch die Jahrhunderte, bis es auf uns kam. Und jetzt lesen wir diesen Brief. Und das ist ein Wort an uns. Und das wollen wir heute mitnehmen. Auch in den heutigen Tag. Das soll unser Gebet sein, dass unsere Liebe echt sei, an allen drei Stellen. Das schenke der Herr mir.